ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Heute mit dem Generalsekretär des PEN-Zentrums der Deutschen Schriftstellervereinigung, Michael Landgraf. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Wolters.
Und heute senden wir auch für Rheinland-Pfalz, da dort, wie gehört, schon rund um das Funkhaus Mainz eine Weltkriegsbombe entschärft wird. Und passenderweise lebt Michael Landgraf in Rheinland-Pfalz in Neustadt an der Weinstraße. Ich beschreibe Sie mal so ein bisschen, ein Grenzgänger, schon immer irgendwie zur Schule und zur Uni gegangen in Baden-Württemberg. Das PEN-Zentrum selbst hat seinen Sitz in Hessen. Also Bundesländer und Grenzen sind Ihnen jetzt nicht so wichtig?
Naja, nicht so richtig. Das ist richtig. Ja, ja, wobei man muss ein bisschen korrigieren. Nicht? Also die Kurpfalz im Norden von Baden-Württemberg, die ist natürlich sehr eigen.
Unter dem Dach des PEN-Zentrums sammeln sich Autorinnen und Autoren und setzen sich etwa für den Schutz der Meinungsfreiheit ein. Und das schon seit 100 Jahren. Bevor wir in SWR 1 Leute mit dem PEN-Sekretär, Generalsekretär Michael Landgraf auf die Geschichte der Vereinigung schauen, wollen wir uns mit aktuellen Reaktionen beschäftigen. Zum Beispiel, dass AfD-Parteimitglieder nicht auch im PEN-Zentrum Mitglied sein dürfen. Warum nicht?
Ja, das ist relativ einfach. Wenn man von der Charta des PEN ausgeht, dann ist von vornherein quasi ein Blick über Ländergrenzen hinaus angedacht. Also jedes PEN-Mitglied unterschreibt im Grunde, dass er eigentlich international denkt. Wenn ich jetzt aber die Ausrechnung der AfD der letzten Jahre anschaue, die hat sich ja auch entwickelt in eine Richtung, die in Richtung Nationalismus geht, dann ist das schon mal der erste Fallstrick für jemanden, der eine Charta unterschreibt, in der eben international denkt. Das Zweite, was wir eben gerade im letzten halben Jahr gespürt haben, gerade in der politischen Auseinandersetzung vor der Europawahl, da wurden dann doch im Rahmen der AfD recht stark rassistische oder eben vor allen Dingen aber auch migrationsfeindliche Thesen rausgehauen. Dieses Schlagwort Remigration stand auf den Wahlplakaten jetzt gerade vor der Europawahl. Der PEN setzt sich aber gerade dafür ein, dass eben gerade Schriftstellerinnen und Schriftsteller, denen es in der Verfolgung nicht gut geht, bei uns eben auch eine Heimat finden. Also wir setzen uns eben ganz stark fürs Asylrecht ein und eben natürlich dann aber auch für die Möglichkeit, dass das freie Wort, wenn es in den jeweiligen Ländern nicht gelebt werden kann, bei uns eben auch gelebt wird. Und diese beiden Pole, die passen eigentlich nicht zusammen.
Ist das ein Thema gewesen, was schon sozusagen über Wochen und Monate bearbeitet wurde im Hintergrund, bevor man dann halt die Entscheidung bekannt gegeben hat? Oder gab es den einen Auslöser?
Ja, der eine Auslöser war, wir hatten ja jetzt Mitgliederversammlung in Hamburg und da gab es eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen, die einen Antrag gestellt haben. Der wird ordentlich bei so einer Jahresversammlung der PEN-Mitglieder diskutiert. Und es war ein recht eindeutiges Ergebnis, was da eben herauskam. Also das heißt, man braucht immer für so eine Resolution, braucht es eine Initiative eben von den Schriftstellern und Schriftstellern und die lag vor und die wurde dann diskutiert und es war ein recht eindeutiges Ergebnis. Ich habe sowas Ähnliches schon mal erlebt beim Verband Deutscher Schriftsteller, das ist vor 5 Jahren, da war allerdings die Ausrichtung der AfD noch nicht so klar in Richtung Nationalismus und vor allem Migrantenfeindlichkeit. Also der Begriff Remigration, der waberte damals noch nicht so durch die Lande. Da ging das so ein bisschen unentschieden aus, aber jetzt im Grunde genommen war es einfach eine klare Sache für die PEN-Mitglieder hier, dafür zu stimmen, zu sagen, okay, wenn jemand PEN-Mitglied ist, dann muss man eben auch deutlich machen, dass das unvereinbar ist mit seiner Unterschrift unter die Charta.
Klare Sache, recht eindeutiges Ergebnis, ja. Aber kein einstimmiges Ergebnis.
Es war mit, glaube ich, 2-3 Enthaltungen einstimmig. Also es gab keine Gegenstimmen.
Und wie geht man denn dann jetzt sozusagen vor? Weil AfD-Wähler gibt es mehr als AfD-Mitglieder. Ist dann die Gesinnung ähnlich oder gleich. Was macht der PEN da jetzt?
Es ist natürlich so, dass wir jetzt nicht alle Mitglieder, alle 750 durchforsten und von jedem die Wikipedia-Seite oder irgendwo schauen, was da ist. Wenn es Hinweise gibt aus der Mitgliedschaft, das ist so das Erste, dann werden wir die Frage stellen, das ist klar. Wir werden dann das Mitglied anfunken und werden dann klar die Frage stellen. Und auch klar auch die Entscheidung der Mitglieder mitteilen. Bei Neumitgliedern ist es klar, dass in Zukunft nicht nur die Charta verschickt wird, sondern eben auch diese Erklärung, dass eben eine AfD-Mitgliedschaft und eine Mitgliedschaft im PEN unvereinbar ist. Bei Neumitgliedern ist es klarer, glaube ich.
Die Schriftstellervereinigung PEN zum Umgang mit der AfD haben wir eben schon besprochen in SWR 1, Leute. Das ist nicht das einzige aktuelle Thema. Auch auf den Krieg im Nahen Osten wurde reagiert. Warum ist es wichtig, solche Ereignisse in der Welt als Vereinigung zu kommentieren, die nicht unkommentiert zu lassen?
Ja, auch hier wieder der Blick in unsere Charta. Ne? Mhm. Wir verpflichten uns letztlich als Schriftsteller und Schriftsteller Literatur als ein einigendes Band international zu sehen. Heißt im Grunde, wir versuchen die Macht des Wortes auch zu nutzen, über Ländergrenzen hinaus auch miteinander zu kommunizieren. Und deswegen sind gerade im Blick auf Kriege, auch das war von vornherein beim PEN angelegt, der ist ja entstanden nach dem Ersten Weltkrieg. Sowas wollte man eigentlich vermeiden und die Schriftsteller dachten damals, dass man das am besten damit tun kann, indem man einfach die Schriftsteller aller Welt vereinigt, ne? Und mit dass die miteinander sprechen, weil die dann in ihren Ländern die Macht des Wortes vielleicht haben, um vielleicht Dinge dann zu verändern. Ja.
Aber gerade die Problematik im Nahen Osten, ja. das ist ein Konflikt, der seit Jahrzehnten schwelt. Da gibt es nicht die eine richtige Meinung. So sich da sozusagen zu positionieren, stelle ich mir recht anspruchsvoll vor.
Genau. Wir haben uns trotzdem diesem Thema angenommen, weil wir gespürt haben, dass es wichtig ist, hier sich zu positionieren, weil es Verhärtungen gibt in unterschiedliche Richtungen, wo wir jeweils dann auch gesagt haben, das eine und das andere funktioniert so nicht. Ne? Also beispielsweise jetzt gerade in Hamburg vor ein paar Wochen haben wir bei der 100-Jahr-Feier haben wir eine Resolution verabschiedet, die gegen Antisemitismus und für das Existenzrecht Israels ist, um das nochmal bewusst zu machen, weil wir spürten in den Diskussionen des letzten halben Jahres, dass hier immer wieder auch in Frage gestellt wird, dass es eben dieses Recht gibt. Und das andere, was wir spüren einen latent steigenden Antisemitismus bei uns in Deutschland. Und dem entgegenzuwirken, das war so die eine Position. Die andere, natürlich sehen wir die Opfer, die es eben auch in diesem Krieg gibt auf palästinensischer Seite. Und hier ist eben eines der wichtigen Ziele des PEN, für den Frieden in der Welt beizutragen. Und hier ein klares Votum dafür eben auch herauszulassen, dass wir als Schriftstellerinnen und Schriftsteller in den jeweiligen Kontexten auch die Kraft und die Macht haben sollten, für Frieden auch zu wirken.
Trotzdem gibt es wahrscheinlich unter den PEN-Mitgliedern unterschiedliche Meinungen dazu. Sich einmal im Jahr zu treffen, reicht wahrscheinlich als Diskussionsplattform nicht aus.
Ja, also wir haben inzwischen zum Glück im letzten Jahr schon das Mittel einer virtuellen Mitgliederversammlung auch geschaffen. Das heißt, wir haben zwischendrin auch schon nochmal getagt und wahrscheinlich wird es auch ein Medium sein oder ein Forum sein, in dem wir auch uns öfters dann auch treffen. Natürlich gibt es neben dem Vorstand auch ein Präsidium. Natürlich gibt es auch immer wieder die Anfragen der von Mitgliedern. Das heißt, wir stehen dann schon mit Mitgliedern im dauernden Kontakt und sodass eben nicht nur einmal im Jahr so eine Mitgliederversammlung etwas ist, wo wir was verabschieden können. Vorstand und Präsidium verabschieden ja auch immer wieder auch Erklärungen und so. Und so lief das auch im letzten Jahr, kurz nach der Frankfurter Buchmesse, als der Überfall der Hamas damals auch war. Ne? Wir haben allerdings, wie gesagt, im Moment auch international beim PEN eine Diskussion, weil es gibt so manche Tendenzen, die Hamas beispielsweise als Widerstandsgruppe sehen und die anderen sehen sie als terroristische Vereinigung. Und dieser Diskussionsprozess, wie gesagt, wird international beim PEN auch geführt. Also das heißt, da gibt es gar keine einheitliche Linie. Uns ist bloß klar, dass wir hier eine Verantwortung haben als Schreibende, zu denen eben auch Journalisten beispielsweise in den Ländern gehören, hier mäßigend in irgendeiner Form einzuwirken und nicht noch eskalierend noch Öl ins Feuer zu gießen.
Ich möchte ein aktuelles Thema nochmal mit reinnehmen, und zwar die Freilassung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange vor Tagen. Auch da gab es aus Ihrem Haus eine Reaktion, einen Appell an die Regierungen weltweit, die Rechte von Journalisten zu schützen und die Freiheit der Presse zu wahren. Assange ist PEN-Ehrenmitglied, hat das mehr symbolischen Charakter oder konnte man ihm tatsächlich direkt helfen?
Also die Ehrenmitgliedschaft ist natürlich einerseits etwas Symbolisches, andererseits hat es eine politische Wirkung. Dadurch weiß im Grunde in der Regierung auch, dass ein Schriftsteller nicht vergessen ist, sogar auf einer besonderen Position dann auch. Assange war beispielsweise jetzt bei unserer 100-Jahr-Feier in Hamburg auch auf einem sogenannten leeren Stuhl. Das war noch vor der Entscheidung, die jetzt ja letzte Woche gerade gefallen ist, wo wir jetzt auch ganz happy sind drüber. Da haben wir auch gleich eine Verlautbarung gemacht, dass wir da sehr froh sind, dass eben die Gefahr nicht mehr besteht, dass Julian Assange an die USA ausgeliefert wird, was vielleicht sogar ein Todesurteil dann auch gleich käme. Ne? Also das heißt, da haben wir uns jetzt wirklich die letzten Jahre immer wieder eingesetzt, immer wieder auch dann Botschaften mit beispielsweise England dann auch angeschrieben und hier klar gemacht, dass wir gerade im Falle von Assange es für schwierig halten, dass derjenige, der Verfehlungen aufdeckt, ins Gefängnis kommt und nicht derjenige, der verfehlt.
Der für die Verfehlung verantwortlich ist. Ja, eben. Aber den Stuhl mit seinem Foto, den wird es wahrscheinlich noch eine Weile geben müssen.
Ja klar, er ist natürlich jetzt zwar auf freiem Fuß, aber er wird wahrscheinlich nicht jetzt in die Länder kommen können, beispielsweise zu uns und dann irgendwo eine Rede halten können, sondern er ist ja weiterhin noch sozusagen international unter Beobachtung, beziehungsweise er ist zwar jetzt auf freien Fuß, aber wir sind jetzt jedenfalls froh, dass er nicht ausgeliefert werden kann.
Ich möchte ein bisschen auf die Geschichte des Pen-Zentrum Deutschlands schauen. Es ist ein Ableger der Internationalen Vereinigung für Autorinnen und Autoren mit dem gleichen Kürzel. Pen steht für Poets, Essayists und Novelists. Wie ging das Ganze in Deutschland vor 100 Jahren los?
Ja, ähnlich wie in England, also 3 Jahre zuvor. Da haben sich dann auch damals 40 Schriftsteller und Schriftsteller gegründet, rund um eine Frau in England sogar. Also man muss sich das vorstellen, mitten in einer Welt der Londoner zigarrerauchenden Männerclubs, ne? war es eine Frau, die ausgerechnet den Pen gegründet hat. Bei uns in Deutschland war ja die Vereinigung rund um einen Mann, damals Ludwig Fulda. Heute sagt er einem keinem vielleicht mehr der Name etwas, aber damals war er der meist aufgeführte Bühnenautor. Also das heißt, damals ein sehr bekannter Mensch eigentlich auch. Allerdings auch bekannt dadurch, dass er im Ersten Weltkrieg auch Kriegsparolen herausgelassen hat. Deswegen war das am Anfang so ein bisschen schwierig. Jüngere Autorinnen haben sich dann vor allen Dingen dafür eingesetzt, dass der Pen politischer wird. Das waren Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Kurt Tucholsky. Da war 1926 in Berlin sogar schon die erste Tagung des Pen in Deutschland. Und da ging es dann auch ja heiß her. Wollen wir eigentlich nur ein Club der lebenden Dichter sein, die sich irgendwo zum Abendessen treffen, oder wollen wir eine politische Äußerung machen? Das angesichts des damals aufkamenden Nationalismus in Deutschland war eine berechtigte Frage, denn wir erinnern uns, 25 entstand quasi als große politische Bewegung die NSDAP, haben überall Ortsvereine gegründet, und da war es dann doch wichtig, dass man eben politische Zeichen setzt.
Wie wichtig die politischen Zeichen auch heute noch sind, haben wir eben schon angesprochen, aber diesen Club der Dichter, ich sag mal so ein Treffen literarisch-intellektueller, der hat immer noch Bestand.
Ja, das gibt es immer noch, den sogenannten Clubabend, wo natürlich die Pen-Mitglieder dann sich treffen. Ein Format ist, dass man gegenseitig im Grunde sich seine Werke vorstellt, aber eben dann auch eher das Gesellige bzw. die Gemeinschaft pflegt. Auf der anderen Seite haben wir bei jedem Treffen immer auch diese Resolution oder politische Statements. Heinrich Böll hat in den 70er Jahren gesagt, also ein Pen kann heute gar nicht mehr unpolitisch sein, da es immer etwas zu tun gibt gegen Rassismus, für Völkerverständigung. Also insofern hat der Pen sowohl die Aufgabe, Gemeinschaft zu pflegen, als auch natürlich eine politische Funktion, sei es jetzt innenpolitisch, dass man eben schaut, dass es der Literatur im eigenen Land gut geht, oder eben außenpolitisch, dass man schaut, wo es eben Schriftstellern, Schriftstellern, Journalistinnen, Journalisten in der Welt nicht gut geht.
Deshalb ist die Charta des Pen auch besonders wichtig.
Genau. Auf die Charta verpflichten wir uns ja, und die ist letztlich auch die Basis für unser Tun.
Doris Dörrie, Paul Maar, Nele Neuhaus, Heribert Prantl oder Juli C. Sie alle sind Mitglieder der Autorenvereinigung PEN. Der Generalsekretär Michael Landgraf ist weiter da. Sie können gerne diese Liste erweitern. Vielleicht nicht ganz bis 12 Uhr.
nee, alles gut. Aber ich möchte wenigstens mal zwei Lyriker als mal nennen, weil die gehen immer ein bisschen unter. José Oliverde, unser Präsident, ist ein sehr bekannter Lyriker. Oder Hans Till aus Heidelberg, also da beide aus dem Ländler auch noch. Ne? Also wir haben natürlich eine sehr breit gefächerte Truppe als PEN-Mitglieder. Das sind ja aller Couleur, das sind eben nicht nur die großen Romanciers oder eben Lyriker oder eben die Essayisten, wozu eben auch viele Journalisten eben auch gehören, sondern eben auch, Paul Maar haben wir gerade gehört, Kinderbuchautoren, Sachbuchautoren, aber auch Dramatiker und Dramaturgen und Drehbuchautoren beispielsweise. Wir haben jetzt gerade einen frisch zugewählt, der jetzt für Wilsberg beispielsweise die Drehbücher schreibt. Also das heißt, wir sind da sehr breit aufgestellt, weil das Schreiben ist nun mal ein sehr breit gefächertes Arbeiten.
Und die alle unter ein Dach zu bekommen, ist nicht immer ganz so leicht, wie man in den vergangenen Jahren feststellen konnte. Vor zwei Jahren gab es die abfällige Bezeichnung PEN Deutschland, seine Bratwurstbude des damaligen Präsidenten des PEN, Denis Yücel, nachdem er im Ukraine-Krieg die NATO öffentlich mehr oder weniger zum Eingreifen aufforderte. Daraufhin gab es Rücktrittsforderungen. Denis Yücel trat zurück und auch aus und gründete den PEN Berlin. War das unvermeidbar oder musste das so sein?
Die These selber hat nicht die Rücktrittsforderung sozusagen ausgelöst. Das war eine Debatte zwischen den Altpräsidenten und Denis Yücel damals. Zurückgetreten, da gäbe es sicher viel drüber zu erzählen, aber da war vor allem der Führungsstil, der von Denis Yücel damals sehr stark kritisiert worden ist, eben in Gotha ein Thema. Und das führte dann dazu, dass da irgendwie dieser Clash dann in Gotha passiert ist. Ansonsten, wie gesagt, glaube ich, dass die Schriftstellervereinigung sich gut tut, nicht quasi um sich um Befindlichkeiten zu drehen. Also das heißt im Grunde genommen, der Bruch ist jetzt zwei Jahre her. Es gibt ein PEN Berlin und es gibt ein PEN Deutschland. Es gibt aber auch eine Neugründung, den niederdeutsch-friesischen PEN und den Exil-PEN, den es schon seit der NS-Zeit gibt. Das heißt, wir sind mehrere PEN-Vereinigungen. Und alle drei haben wir übrigens eingeladen, auch zu unserer 100-Jahr-Feier in Großwort zu sprechen, sind auch alle drei gekommen. Das heißt im Grunde genommen, ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir uns nicht quasi in Schwierigkeiten, die vielleicht in der Vergangenheit waren, mal festzurren, sondern wir schauen einfach, was es zu tun gibt. Und da gibt es wirklich genug zu tun in der Welt.
Was heißt, ist das eine Aufspaltung im Guten dann gewesen, wenn das die Reaktion ist, dass alle, die eingeladen wurden, auch zur 100-Jahr-Feier erschienen sind?
Ja, also die Ereignisse vor zwei Jahren waren natürlich jetzt nicht im Guten passiert, sondern das war natürlich dann schon, das sind Charaktere zum Teil aufeinander geprallt und waren unterschiedliche Ausrichtungen da. Aber ich glaube, alle haben sich jetzt besonnen und das ist das Wichtige. Wir haben die Aufgabe in der Welt, einfach dass wir schauen, dass wir eben für Kolleginnen und Kollegen einstehen, denen es irgendwo nicht gut geht und eben aber auch fürs literarische Leben in Deutschland zu sorgen. Und das können wir auch mit mehreren PEN-Zentren in Deutschland.
Das wollte ich gerade sagen, dafür stehen sowohl PEN Deutschland als auch PEN Berlin und das ist keine Gegenveranstaltung, sondern es ist sogar erlaubt, bei beiden Vereinigungen Mitglied zu sein.
Genau, man muss halt bloß sich entscheiden, wo man Stimmrecht hat. Also ich kenne auch Leute, die noch mehr als zwei PEN-Zentren Mitglied sind, die beispielsweise dann in der Schweiz noch Mitglied sind oder in Österreich oder irgendwo. Also das heißt, du bist nicht verpflichtet, quasi nur dich auf ein PEN-Zentrum zu konzentrieren, vor allen Dingen bei Menschen, die auch im Ausland leben, gibt es diese Doppelmitgliedschaften. Man muss halt bloß sich entscheiden, wo man sein Stimmrecht ausübt.
Und ich habe doch dann tatsächlich eben gesagt, Erich Kästner und Bertolt Brecht mussten sich nicht mit Fake News auseinandersetzen und wurde postwendend korrigiert.
Ja, so ist es. Man darf nicht vergessen, also Erich Kästner hat ja das Dritte Reich miterlebt, musste sogar zusehen, wie seine Bücher gebrannt haben und hat natürlich die ganze Propagandamaschine des Dritten Reiches erlebt. Und deswegen war 1948 eine der Veränderungen, die es in der PEN-Charta gegeben hat, eben auch die, dass man sich eben vor wahrheitsverfälschenden Aussagen eben abgrenzen muss. Ne? Also das heißt, wir unterschreiben eben auch, dass wir eben gegen Fake News vorgehen. Und das hat natürlich eine lange Tradition. Es wurde vielleicht damals nicht Fake News genannt, aber Wahrheitsverdrehung gab es schon immer.
Der Kampf als PEN mit den Schriftstellerinnen und Schriftstellern für den Erhalt der Meinungsfreiheit, ist der in den vergangenen Jahren anstrengender geworden?
Ja, das kann man.
Oder anstrengender?
Ja, anstrengender. Natürlich durch die Medien und die Kommunikation, die natürlich irgendwie durchlässiger geworden ist, bekommt man natürlich auch viel mehr mit. Ne? Beispielsweise, wir haben das Programm Writers in Prison, heißt im Grunde dieses Programm, das sich vor allen Dingen um Kolleginnen und Kollegen kümmert, die irgendwo in Bedrängnis sind oder schon im Gefängnis sitzen. Jetzt seit den 60er Jahren gibt es das Programm und in den letzten Jahren bekommt man natürlich durch die Medien, vor allen Dingen auch durch die Präsenz von TikTok, von Facebook und was weiß ich was, in den Ländern dann auch mit, wenn irgendwas passiert. Und dadurch im Grunde kann der PEN international dann auch schneller reagieren. Heißt im Grunde, wir müssen dann immer wieder aufpassen, wann kommt jetzt gerade jemand ins Gefängnis und kann dann auch schneller dann auch auf solche Dinge eingehen.
Hm? Also heißt ganz klar, dass der PEN Deutschland nicht nur auf das gedruckte Wort schaut, sondern ja, auch in Online-Texte.
Genau, ja. Wir müssen einfach schauen, wo im Moment es in der Welt brennt. Und das ist genau der Punkt. Und das geht in der Regel geht es über die sozialen Medien. Heißt im Grunde, da bekommt man eben von Kolleginnen und Kollegen im Iran oder in Mexiko oder in Myanmar, so es denn auch möglich ist, im Grunde genommen dann etwas mit und kann dann dementsprechend Rapid Actions machen oder dann mit anderen Formen im Grunde genommen reagieren. Also beispielsweise Botschaften anschreiben oder Konsulate. Oder wie es im Bereich Iran zum Beispiel der Fall ist, dass man eben dann auch direkt das Erwin-Gefängnis anschreibt und dadurch im Grunde dann anzeigt, Leute, ihr habt da zwar eine Person jetzt eingesperrt, aber das bleibt der Weltöffentlichkeit nicht verborgen.
Und das wäre eine solche Rapid Action, wenn
das wäre genau so, okay, eine Rapid Action.
Gehört aber dann auch zu Ihrer Arbeit ja die Kontrolle der Kommentare derer, die Mitglied des PEN Deutschland sind, also Kommentare online bei X, bei Instagram oder sonst wo?
Nee, wir machen da keine Gesinnungsschnüffelei. Das ist ja klar, logischerweise. Auf unserer, wir haben ja auch eine eigene Seite über Instagram und Facebook. Und da bekommen wir natürlich das eine oder andere an Kommentar mit und können dann dementsprechend auch reagieren.
Ja. Relativ allgemeine Frage, aber vielleicht lässt sie sich trotzdem beantworten. Wie stabil ist unsere Meinungsfreiheit gerade?
Also in Deutschland gibt es eine Diskussion, die hatten wir jetzt auch in Hamburg beispielsweise. Wir hatten zwei Schriftsteller eingeladen, die aufgrund dessen, dass sie glauben, dass die Meinungsfreiheit bei uns in Deutschland eher gefährdet ist, ins Ausland gezogen sind. Allerdings ist der eine Umzug nach Österreich gewesen, der andere nach Italien. Also auch jetzt nicht die Riesensprünge. Aber es war sehr spannend. Also beispielsweise die Frage, welche Worte darf man verwenden in der Öffentlichkeit, wird bei Schriftstellern und Schriftstellern diskutiert. Gleichzeitig aber spüre ich aber auch, dadurch, dass die Debatte möglich ist, gibt es bei uns natürlich ein ganz anderes Standing, was Meinungsfreiheit anlangt. Wenn ich das jetzt beispielsweise vergleiche, was überhaupt möglich ist im Kontext Iran, wo du allein schon dadurch, wenn du in einem Gedicht über frei wehende Haare philosophierst, ins Gefängnis kommen kannst, weil das natürlich dann auch eine Aufforderung ist, dass Frauen ihren Schleier ablegen. Ne? Oder im Moment gerade in Mexiko, eines der Länder, in dem das freie Wort besonders gefährdet ist, jetzt gerade im Vorfeld zu den Wahlen. Sobald jemand aufdeckend journalistisch tätig ist, steht er in Gefahr, umgebracht zu werden. Deswegen haben wir beispielsweise auch eine Kollegin aus Mexiko gerade bei uns im Exile-Programm. Also das heißt in unserem Programm, wo wir auch eine Schriftstellerin aufnehmen, die auch hier dann auch weiterschreiben kann.
Der Zeitungsmarkt hat sich im vergangenen Jahrzehnt verändert, der Büchermarkt auch. Sie sind selbst Autor von Romanen, Sachbüchern, Reiseführern, Kinder-, Jugendliteratur. Mhm. Erreichen klassische Bücher oder auch der E-Reader noch die ganz junge Generation?
Ja, das ist eine gute Frage. Was liest die junge Generation, wenn es so gibt? Also ich erlebe sehr unterschiedliche Jugendliche. Also ich habe ja auch mit Schule zu tun und deswegen bin ich da viel unterwegs. Und es gibt so die klassischen E-Book-Reader, gibt noch Buchmenschen. Also das heißt Leute, die was Haptisches in der Hand haben wollen.
Kenn ich von
aber viele.
Sohn.
Ja, genau, ja.
Der hat seine Leseecke und verschwindet dann.
Ja, so ist es. Aber gleichzeitig haben wir eben aber auch ganz viele, die einfach über ein Smartphone lesen und schauen, was gibt's denn da alles, ne? Und lassen sich dann auch dementsprechend inspirieren, ne? Und da gibt's natürlich jetzt im Moment gerade so eine ganz heiße Diskussion über Literatur, die uns jetzt im Moment auch gerade beschäftigt hat bei unserer 100-Jahr-Feier in Hamburg, nämlich die Frage, wie wird denn eigentlich für Literaturen, für Buch in den Medien geworben? Sie bekommt es ja im eigenen Haus wahrscheinlich mit, dass die ARD-Sendeanstalten, also viele sogar prominente Sendungen ja im Moment einstellen. Beispielsweise die von Dennis Scheck steht ja jetzt sozusagen auf der Kippe oder ist schon abgesetzt. Also wenn es so einen prominenten Namen schon trifft, dann merkt man aber auch in den anderen Sendeanstalten im Grunde genommen, dass es eben so ein Weg ist, der schon länger beschritten wird. Das macht uns natürlich Sorge, klar, weil dann bleibt letztlich im Grunde genommen nur noch der freie Markt, also über solche Anbieter wie Facebook, TikTok oder wie auch immer. Und da ist nicht immer so die Gewähr, ob eine Buchbesprechung auch wirklich qualitativ hochwertig ist. Natürlich kann jeder im Grunde genommen was ins Netz reinhauen.
Das stimmt. Sind Sie auf TikTok unterwegs?
Ja, ich habe es bei mir auf dem Smartphone drauf, aber ich bin kein aktiver Nutzer. Ich gucke immer wieder mal, wenn irgendwas mal angeteasert wird, wo ich weiß, Grunde, da ist irgendwas jetzt gerade passiert.
Weil da ist dann mir aufgefallen, dass der Hashtag BookTalkGermany viele hunderttausend Aufrufe verzeichnet. Da werden Bücher empfohlen, besprochen, neue, aber halt auch Klassiker. Und ist das Sie haben es gerade schon so ein bisschen bewertet, indem Sie sagten, da weiß man nicht immer, wie gehaltvoll das tatsächlich ist. Ja. Ist das eine gute Entwicklung, dass Literatur auch auf so einer Plattform eine Rolle spielt?
Also im Prinzip ja, weil dadurch Literatur bekannt ist. Was mir fehlt, ist dieses klassische Literaturkritik-Metier. Also das heißt, es gab ja so die Menschen, die Literaturwissenschaft auch studiert haben, und man konnte von Reich Ranitzky halten, was man wollte, aber man hatte zumindest mal eine gewisse Orientierung, was es für Kriterien gibt, dass es überhaupt Kriterien gibt für Literatur. Ne? Das fehlt, glaube ich, gerade in diesen Medien und so weiter. Natürlich poste ich was mir gefällt, aber es gibt ja unterschiedliche Motivationen, warum vielleicht jemand ein Buch postet. Kann ja auch zu Werbezwecken sein. Mhm. Du kriegst nicht unbedingt mit, was die Kriterien einer Literaturkritik sind auf TikTok. Und das ist das, was mich so ein bisschen befremdet.
Aber so Köpfe wie Reich Ranitzky, Karasek würden mir da noch einfallen, die könnten sich ja theoretisch auch auf diesen Plattformen entwickeln.
So ist es. Ne? Also wenn Dennis Scheck jetzt in Zukunft auf TikTok unterwegs ist, dann brauchen wir es nicht wundern, wenn er seinen Stuhl beim SWR weggezogen bekommt.
Dann verfolgen wir das mal ganz genau bei Dennis Scheck. Wie steht es eigentlich um den Nachwuchs in Ihrer Vereinigung? Kann man da so sagen, der Altersschnitt, wie hoch der so ist, Ihrer Mitgliederinnen und Mitglieder?
Ja, derzeit ist er noch recht hoch, das ist ganz klar, weil du musst ja als Voraussetzung, um überhaupt eine PEN aufgenommen werden, jetzt steht so ein Passus da drin, einen bedeutenden Beitrag für die Literatur im Land geleistet haben, wie auch immer der zustande kam. In der Regel muss man mehrere Bücher sozusagen in einem Nichtbezahlverlag mitbringen.
Was bedeutet das? Ist aber auch Auslegungssache.
So ist es. Nee, gut. Book on Demand zählt natürlich nicht dazu, aber es gibt auch Verlage sozusagen, die lassen sich eine Buchpublikation bezahlen. Also das heißt, das muss schon klar sein und das wird auch überprüft und du brauchst zwei Bürgen, heißt es ein längerer Prozess, bis du beim PEN bist. Das fällt natürlich dann jüngeren Autorinnen und Autoren schwerer, logischerweise, weil die stehen ja auch am Anfang. Aber uns ist es jetzt auch nochmal so ein Punkt gewesen, der uns für die Zukunft auch wichtig ist. Wie sieht eigentlich vielleicht eine Möglichkeit aus, dass man junge Menschen, die mitten im Schreiben vielleicht gerade in den Anfängen stehen, auch an den PEN binden kann. Da hatten wir auch ein wunderbares Podium, gestaltet übrigens aus dem Ländle, ne, aus Tübingen. Da haben wir die Nancy Hünger nämlich in Tübingen, die für Literatur da auch mit zuständig ist. Und die hat drei Studierende mitgebracht, die uns letztes Jahr schon begleitet haben bei unserer Jahrestagung in Tübingen, als wir da im PEN zu Gast waren. Und seitdem steht vor allen Dingen unser Präsident José Oliver mit denen in Kontakt und da versuchen wir ja so ein Konzept zu entwickeln, wie können wir beispielsweise solche Literaturinitiativen bei Studierenden, die ja auch schon Literaturzeitschriften auch machen, stärker an den PEN anbinden. Ja.
Um auch eine gewisse Starthilfe zu geben?
Zum einen, um eine Starthilfe zu geben, zum anderen einfach, um diese jungen Stimmen auch bei uns irgendwo zu verorten, dass wir eben auch hören, was gerade Schriftsteller und Schriftsteller umtreibt, die jetzt gerade im Aufbau sind, die sich quasi eine Existenz vielleicht verschaffen wollen und dadurch auch ein Netzwerk zu schaffen. Ne? Also PEN bedeutet ja auch, dass man eine Gemeinschaft bilden kann. Und interessant ist, dass eben international man da vielleicht schon wesentlich weiter ist, dass man eben neulich zum Beispiel mal eine Frage gestellt hat, wie viele unter 25-Jährige habt ihr denn im PEN? Und da gibt es jetzt wirklich kaum welche. Und von daher ist diese Initiative, glaube ich, wichtig. Ich selber bin viel an Schulen unterwegs und spreche da auch mit Schülerinnen und Schülern und spüre dann immer wieder heraus, dass da immer wieder auch welche dabei sind, die schon mit dem Schreiben angefangen haben. Also ich selber habe eben journalistisch angefangen zu schreiben, als Schüler schon. Und habe dann meine ersten Kurzgeschichten damals schon geschrieben. Also so die Anfänge, die sind natürlich wesentlich früher als die einer Existenz eines Schriftstellers, der schon 5, 6 Bücher dann eben auch dann vorweisen kann.
Aber hat es dann der PEN so ein bisschen versäumt, sich rechtzeitig um den Nachwuchs zu kümmern?
Das war vielleicht nie so das große Thema. Aber ich glaube, das wird für die Zukunft auch ein Thema sein, dass man einfach schaut, dass man früher Schreibende eben auch motiviert, quasi sich einer Gemeinschaft anzuschließen. Ich glaube, das tut für beide gut. Also sowohl für die älteren Kolleginnen und Kollegen, wenn sie sich vielleicht noch mal dran erinnern, wie das vielleicht in den Anfängen war. Und jüngere Kolleginnen und Kollegen werden dann mitgenommen und bekommen vielleicht dadurch durch diese Gemeinschaft der Schriftstellerinnen und Schriftsteller dann auch die Kontakte, die sie vielleicht brauchen, um vielleicht das eine oder andere Buch dann auch zu veröffentlichen.
Weil es gibt ja durchaus auch neu gebildete Genres, Adult, Young Adult, die jungen Menschen ansprechen und da soll es ja dann auch die dementsprechenden Autorinnen und Autoren
geben. Ja, es gibt auch Formate, die sich zum Beispiel jetzt auch neu gebildet haben. Zum Beispiel der professionelle Blog ist einer. Ne? Mhm. Wir sprachen ja vorhin von den sozialen Netzwerken und vom Netz. Und natürlich sind professionelle Blogger, Buchblogger, Buchrezensenten beispielsweise jetzt auch unterwegs, aber auch dann Schriftsteller und Schriftsteller, die sich vor allen Dingen in Form eines Blogs austauschen. Das sind die klassischen Essayists zum Teil, also einfach über ein Essay dann eben auf sich aufmerksam machen. Ja, also das heißt, solche Formate müssen wir natürlich neu berücksichtigen. Und aber ich fand es sehr spannend, dass wir einfach hier so auch eine Gruppe haben, die sich auch für den PEN interessieren. Wir sind jetzt in Hamburg bei der 100-Jahr-Feier auch drauf gekommen, dass wir sogar vielleicht ein Netzwerk bilden von gerade den Universitätsschreibenden. Ne? Also das heißt, da haben wir ja viele, die vielleicht im Bereich Germanistik unterwegs sind, aber auch vielleicht so lyrisches Verfassen und solche Universitätszeitschriften gibt es doch mehrere. Und das war so eine der Ideen, dass man da eben jetzt Netzwerk irgendwie auch ins Auge fasst.
Ist der Nachwuchs vielleicht auch zu vorsichtig, dass der Beruf der Autoren, des Autoren nicht interessant, nicht lukrativ genug ist?
Also die Frage nach dem Lukrativen oder sowas, die stellt sich auch ein professioneller Autor immer wieder, ne? Logischerweise. Du musst immer eine sehr breite Finanzierung hinbekommen, Lesungen oder sowas dabei, die natürlich dann auch zum Salär beitragen. Also das heißt, bis man sich wirklich auf den Weg macht, quasi professionell als Schreibender unterwegs zu sein, das ist ein langer Weg. Und gerade in der Corona-Zeit, als eben der ganze Markt der Lesungen weggebrochen ist, hat man dann gemerkt, dass dann doch vieles auf dünnen Füßen steht. Also insofern ist das Schreiben zwar immer da, aber es braucht einen längeren Anlauf und eben auch vielleicht eine Betreuung. Und das ist vielleicht genau der Punkt, wo es vielleicht Sinn macht, über ein Mentorat vielleicht gerade von Jungen nachzudenken. Und auf der anderen Seite, die Jungen geben uns Impulse, was wir vielleicht auch besser machen können.
SWR1-Hörer Michael Fritz aus Bretten, der hat geschrieben, wir hatten es anfangs davon, dass es nicht geht, laut der Resolution des PEN, Mitgliedschaft in der AfD und Mitgliedschaft im PEN. da kommt die Frage rein, schließt das PEN-Zentrum genauso konsequent Mitglieder aus, die sich islamfeindlich oder judenfeindlich äußern?
Völlig klar. Wir unterschreiben eine PEN-Charta, in der ganz klar steht, dass wir uns von allen Hassbotschaften fernhalten. Und deswegen, das betrifft genauso Judenfeindlichkeit und Islamfeindlichkeit. Also das heißt im Grunde genommen, die PEN-Charta verpflichtet uns, eindeutig gegen Hass vorzugehen. Und das schließt das mit ein.
Hass und Hetze, ein Kampf, dem Sie sich sozusagen... Ja. Den Sie sich auf die Fahne geschrieben haben. H.J. Ernst, bin mir nicht ganz sicher, ob er oder Sie, aus Ermantingen in der Schweiz hat geschrieben: Hallo Herr Landgraf, als liberal denkender Schweizer kann ich kaum glauben, Sie grenzen sich klar gegen rechts ab, warum nicht ebenfalls gegen links?
Ja, also wir grenzen uns gegen alles ab, was letztlich im Grunde genommen eine gewisse radikale Form einer Hassbotschaft eben auch ausmacht. Ne? Und das kann genauso auch dann gegen links sein. Also wir haben jetzt kein Fokus, der jetzt rein auf rechts gerichtet ist. Wir haben nur gespürt, dass jetzt im Moment gerade in der aktuellen Debatte die AfD durch ihren Nationalismus und durch ihre Hassbotschaften oder ihre Migrationsfantasien völlig entgegen der PEN-Charta ist. Und deswegen haben Kollegen diesen Antrag gestellt und darüber wurde befunden und so wurde dann auch abgestimmt.
Aber im politischen Spektrum schaut man sowohl nach rechts als auch nach links.
Es geht immer gegen Radikalismen und vor allen Dingen gegen Hassbotschaften.
Und die andere Konsequenz wäre ja, die man allerdings dann schon vor eigentlich mehr oder weniger 100 Jahren beiseite gelegt hat, dass man sich politisch gar nicht beteiligt, was aber beim Schreiben eigentlich in den seltensten Fällen geht.
Ja, das funktioniert nicht, vor allen Dingen, wenn man international ausgerichtet ist. Kannst du nicht einfach nur ein Club der Abendessen-Poeten sein, sondern du musst auch klare Statements abgeben. Egal in welche Richtung es muss, und das ist eben auch eine Verpflichtung der PEN-Charta, du musst im Grunde genommen schreiben, um den Frieden in der Welt in irgendeiner Form auch mit herzustellen. Das ist jetzt mehr als Idealismus, sondern wir schauen wirklich, dass wir eben in unseren Kontexten dann auch dafür sorgen, dass eben das freie Wort zum einen gilt und zum anderen aber auch dann, dass man eben das freie Wort nicht missbraucht für Hassbotschaften. Und deswegen sind wir eigentlich ganz stark eben auch da hinten dran, dass man sagen, Kunde, wir müssen das Wort nutzen, um eine Gemeinschaft in der Welt auch in irgendeiner Form in die Wege zu leiten.
Künstliche Intelligenz in der Literatur, ist die längst angekommen? Graust Ihnen davor?
Also sie ist längst angekommen und genau, wir befinden uns im Moment in so einer Wildwest-Situation. Das heißt, Texte von Kolleginnen und Kollegen, die im Internet zu finden sind, die werden von den Systemen gebraucht, werden neu zusammengesetzt und man kann es im Moment zum Glück auch noch einigermaßen gut entschlüsseln.
Also wo
das Original herkommt. Das fliegt jetzt im Moment gerade manchen Studierenden und manchen Schülerinnen und Schülern um die Ohren, wenn sie über ChatGPT im Grunde sich eine Arbeit zusammen basteln und die Lehrerinnen und Lehrer oder die Dozentinnen an den Unis entdecken das. Aber sowas kann man natürlich auch in der Literatur recht gut entdecken. Wir sind jetzt mit unserer Resolution zum Thema KI, die wir jetzt in Hamburg bei der 100-Jahr-Feier beschlossen haben, auf dem Weg, dass wir schauen wollen, dass hier die Autorenrechte geschützt sind. Das ist das. Ne? Wir verdienen ja alle als Schriftstellerinnen und Schriftsteller unser Geld damit, dass wir eben Texte verfassen. Und wenn die mit Wildwest-Manier sozusagen von der KI gekapert werden, neu zusammengesetzt werden, da müssen wir uns natürlich auch wehren.
Michael Landgraf, vielen Dank fürs Kommen und weiterhin eine gute Arbeit mit dem PEN-Zentrum Deutschland. Ich glaube, langweilig wird Ihnen nicht. Wir haben die Themen angerissen, die alle sozusagen immer wieder auf dem Tisch landen. Danke, dass Sie hier waren.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.